Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
Wenn das Wetter gut ist, dann wird es voll an den Wochenenden auf den Autobahnen. Alle wollen in die Berge fahren, wollen Freizeit haben, wollen radeln oder klettern oder einfach ein bisschen wandern gehen. Wie das umweltschonend geht, wie das nachhaltig geht und was man alles tun kann, damit es möglichst verträglich für die Natur ist, das bespreche ich, Anja Keber, heute mit Dr. Julia Käs vom Deutschen Alpenverein. Hallo Frau Käs.
Hallo Frau Keber.
Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Und wir würden ganz gerne klären, Frau Käs, wenn wir schon von der Anfahrt sprechen, also Samstag, Sonntag, wie komme ich denn am besten in die Berge rein? Muss es immer das Auto sein? Kann es auch mal die Bahn sein, der Bus, das Radl? Man kann ja auch mal zu Fuß gehen. Was würden Sie uns denn empfehlen?
Also aus Klimaschutzsicht würde ich natürlich das Auto immer stehen lassen und möglichst mit Bus und Bahn anreisen. Wer nah wohnt, kann auch natürlich gerne das Radl nehmen oder einfach mal die Tour wirklich zu Hause vor der Haustür starten und ja, länger unterwegs sein und da ein kleines Abenteuer draus machen.
Ist es denn besser, wenn man länger unterwegs ist, als einmal lang ist besser als vielmal kurz?
Wenn man es so aus, ich sag mal, CO2-Sicht betrachtet, ja. Weil jedes Mal, wenn ich in die Berge anreise, verbrauche ich natürlich oder verursache ich Emissionen. Und wenn ich dann länger vor Ort bleibe, spare ich mir einfach diese Anreise und kann dann auch vor Ort einfach viel mehr erleben.
Wobei man fairerweise sagen muss, ich habe das zweimal mit der Familie gemacht, von zu Hause losgegangen in die Berge. So ganz einfach ist es nicht, weil unser größtes Hindernis waren die Autobahnen. Also man muss irgendwie drüber oder drunter und egal, wie wir es geplant haben, dann waren es dann doch mal schnell 5 Kilometer mehr.
Klar, wenn man zu Fuß geht, das muss gut geplant werden und das klappt dann natürlich auch nicht mehr für den Wochenendtrip. Aber wäre eine Möglichkeit, so eine Woche Urlaub zu machen und dann wirklich direkt zu Hause zu starten.
Also gehen wir da mal die verschiedenen Möglichkeiten durch. Also zu Fuß haben wir gerade gesagt, gut geplant muss es sein. Man muss schauen, wie man über die Autobahnen drüber oder drunter kommt. Aber es geht natürlich nicht fürs Wochenende. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mit der Bahn anreisen, mit Bahn-Bus-Kombi vielleicht, schaffe ich dann überhaupt alle Touren? Weil oft fahren die Bahnen ja gar nicht früh genug und ich möchte gerade im Hochsommer nicht wirklich um 12 Uhr mittags aufsteigen.
Das ist richtig. Klar, man muss, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, vielleicht auch mal morgens um 6 schon den Zug nehmen, aber ist dann auch eher noch alleine unterwegs. Und man muss sich natürlich Gedanken machen, ins Auto steige ich einfach ein, kann zum nächsten Wanderparkplatz fahren. Mit der Bahn muss ich einfach schauen, wie komme ich mit Bus und Bahn zu meinem Ziel. Aber dann habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten als mit dem Auto.
Das ist es ja. Man kann eine Überquerung machen und kann dann wieder mit der Bahn zurückfahren und das Auto steht halt ansonsten da, wo es halt abgestellt worden ist.
Genau, also das ist wirklich der große Vorteil, wenn ich mit Bus und Bahn anreise. Man kann ja sogenannte Bergsafaris machen, Überschreitungen machen, einfach mal auf der anderen Seite vom Berg den anderen Weg wieder runtergehen und auch ganz neue Wege entdecken, die man so mit dem Auto vielleicht gar nicht entdeckt hätte.
Also ein bisschen mehr Abenteuer, wenn man nicht das Auto nimmt. Sind Sie eigentlich zufrieden vom Alpenverein mit dem Angebot Bahn, Bus, dass man sagt, man kommt überall hin?
Es gibt viele Möglichkeiten, aber klar, Potenziale gibt es immer noch. Viele sagen natürlich, ja, die Bahnen sind überfüllt. Wenn ich natürlich am Wochenende, Feiertage, morgens um 9 in die Oberlandbahn oder ins Oberland fahren möchte, sind die Züge einfach voll. Das ist klar und da gibt es sicher noch viele Potenziale. Auch die Buslinien haben natürlich noch Möglichkeiten, wo weiter ausgebaut werden kann. Aber ich glaube, wenn man alles sich einfach gut überlegt, wann ich wohin will und vielleicht nicht so die Hauptrouten nimmt, dann komme ich mit Bahn und Bus auch wirklich gut in die Berge.
Und das wäre jetzt schon mal ein guter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.
Richtig, genau. Nachhaltig sein, einfach mal das Auto stehen lassen und mit Bus und Bahn anreisen.
Und was Sie auch gesagt haben, lieber eine große Tour anstatt viele kleine, dann kann ich mir viele kleine Anreisen ja auch ein bisschen sparen. Dann freut man sich vielleicht auch auf diese große Tour. Ist natürlich schwierig, braucht man wieder ein bisschen Urlaub dafür.
Richtig, aber man kann sich auch einfach mal überlegen, das ganze Wochenende zu nutzen. Wenn ich jetzt Samstag und Sonntag eine Tour machen will, nicht Samstag in die Berge fahren und Sonntag dann irgendwo anders nochmal in die Berge, sondern einfach vielleicht Freitagnachmittag in den Zug setzen, irgendwo hinfahren, wo ich dann keinen großen Aufstieg mehr zur Hütte habe, übernachten und dann auch Samstag in der Früh wirklich ganz früh eine Tour starten, eine Überquerung machen, noch eine zweite Übernachtung machen und dann am Sonntag wieder zurückfahren. Da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Urlaub für, sondern kann da auch mit entsprechender Planung natürlich ein schönes Wochenende genießen.
Also Appell an alle Verbraucherinnen und Verbraucher, also ein bisschen am Verbrauch sparen, ein bisschen schauen, wie man fährt. Wenn ich jetzt doch das Auto nehme, wo parke ich das denn dann immer? Weil viele Wanderparkplätze aus meiner Erfahrung sind ja oft voll. Darf ich so am Waldrand so mich hinstellen oder auf so einen kleinen Forstweg so ein bisschen reinfahren und sagen, oh, da ist ja noch Platz?
Machen viele, sollte man aber nicht. Also wirklich, da empfehlen wir, auf den Wanderparkplätzen zu bleiben. Denn wenn ich einfach irgendwo wild parke, ich zerstöre die Natur, der Boden geht kaputt und man macht sich auch nicht besondere Freunde bei den Anwohnern, die natürlich auch schnell genervt sind, wenn überall wild geparkt wird.
Verständlicherweise.
Richtig, genau. Der Bauer, der nicht zu seinem Feld kommt, also da möglichst dann oder einfach wirklich schauen, dass man auf den Wanderparkplätzen bleibt. Und auch schaut, gerade wenn man mit Freunden, Bekannten unterwegs ist, Fahrgemeinschaften bilden und einfach die Anzahl der Autos zu reduzieren, wenn es gar nicht anders geht und man eben nicht mit der Bahn anreisen kann.
Ist auch dann ein bisschen weniger stressig, wenn man nicht jedes Wochenende selber fahren muss und wenn man nicht selber dann den Parkplatz suchen muss. Und wenn der Parkplatz voll ist, weiterfahren, oder?
Richtig, genau. Dann nicht irgendwo wild an der Straße parken, irgendwo mitten in der Natur, sondern dann muss man sich einfach überlegen, wo kann ich sonst hinfahren?
Bisschen flexibel sein. Also angenommen, wir sind jetzt da, wir haben die Anfahrt prima geschafft und jetzt geht's an den Aufstieg. Welche Ausrüstung muss es denn sein, wenn ich besonders nachhaltig sein möchte? Ich möchte einerseits sicher aufsteigen, also ich möchte gegen Regen zum Beispiel geschützt sein, ich möchte die richtigen Schuhe haben, aber ich möchte vielleicht auch nicht dauernd dem neuesten Schrei hinterherrennen und sagen, ich möchte ein bisschen nachhaltig unterwegs sein. Was haben Sie denn da für Tipps?
Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, eben nicht dem neuesten Schrei hinterherrennen, sondern es tut auch die Regenjacke aus dem Vorjahr. Man muss nicht jedes Jahr eine neue Ausrüstung kaufen, wenn man seine Ausrüstung gut pflegt und, ich sag mal, auch kleine Löcher repariert, die Regenjacke regelmäßig imprägniert, dann hält die Ausrüstung auch richtig lange. Und auch bei Wanderschuhen, man kann sie neu besohlen lassen, habe ich selber schon zweimal gemacht. Die Schuhe sind, glaube ich, 15 Jahre alt, wurden neu besohlt und sind quasi wie neu. Also da, wenn man wirklich gut umgeht mit dem Material, dann hat man lange Freude dran. Und genau, man muss eben nicht immer das Neueste haben. Nur weil die Farbe jetzt dieses Jahr nicht mehr Trend ist, das interessiert in den Bergen wirklich keinen.
Das interessiert in der Tat in den Bergen keinen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn ich das so mache, dass ich meine Schuhe neu besohlen lasse oder auch mal die Regenjacke flicke, dann ist es ja nicht nur nachhaltig, dann ist es ja auch günstiger für mich.
Definitiv, klar. Ein neues Paar gute Schuhe kostet schnell mal 200-300 Euro und das neue Besohlen kostet, ich weiß es nicht, 70-80 Euro. Also da kann ich natürlich auch Geld sparen und natürlich Ressourcen.
Darf es denn auch was Gebrauchtes sein? Gerade Kinder und Jugendliche, die wachsen ja schnell raus aus ihrer Bergkleidung und die ist ja oft noch wirklich gut. Spricht eigentlich da irgendwas dagegen, mal eine gebrauchte Jacke anzuziehen oder einen gebrauchten Bergschuh?
Überhaupt nicht. Klar, wie Sie sagen, Kinder, Jugendliche wachsen schnell, sind schnell rausgewachsen. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Sportart ausprobieren möchte, einfach mal was testen möchte, einfach gebrauchtes Material nehmen. Die Regenjacke vielleicht mal anschauen, ist sie noch dicht, muss ich sie vielleicht nochmal nachimprägnieren. Die Wanderhose, ich sehe da überhaupt kein Problem drin, eine gebrauchte Wanderhose anzuziehen. Wo man aufpassen sollte, ist die PSA, also die persönliche Schutzausrüstung. Also ich sage jetzt mal so Kletterseil oder dieses Klettersteigset. Da muss man einfach schauen, ist das Material noch wirklich gut in Schuss? Und wenn ich da unsicher bin und einfach nicht weiß, okay, hat das Seil jetzt noch die Tragkraft, dann natürlich lieber auf neues Material zurückgreifen.
Selber ist es wahrscheinlich schwierig, das zu erkennen, oder als Laie so ein bisschen? Oder wenn man gerade anfängt zum Klettern, sagt, oh, wie oft ist da schon jemand reingestürzt?
Richtig, genau. Dann muss ich sagen, besorge ich mir lieber woanders ein Kletterseil. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel Material zu leihen, bevor ich jetzt was Neues kaufe. Die DAV-Sektionen haben alle oder die meisten einen großen Materialverleih, wo ich dann auch zum Beispiel so Sachen kriege wie Steigeisen oder Pickel, die ich jetzt einfach nicht regelmäßig brauche, kann ich mir wunderbar ausleihen.
Und die sind dann auch natürlich immer ein bisschen gewartet.
Richtig.
Da kann ich mich drauf verlassen, dass die noch wirklich sicher sind.
Genau, die sind auch nicht der neueste Modetrend, denn da wird das Material natürlich auch so lange benutzt, wie es gut funktioniert. Und wenn dann Sicherheitsbedenken sind, wird es auch ausgetauscht. Und ja, da muss ich mir wirklich keine Gedanken machen, dass wenn ich mir das Klettersteigset ausleihe, dass es dann auch wirklich sicher ist. Ich
wollte gerade sagen, so ein Modetrend beim Steigeisen.
Gucken, wen wer weiß, die Farbe der Riemen oder dergleichen.
Ja, ändert sich von Jahr zu Jahr.
Genau.
Okay, also wir stehen unten am Berg. Wir wissen, wir können auch was Gebrauchtes anhaben. Idealerweise sind wir mit der Bahn und Bus angereist. Und jetzt geht's an den Aufstieg. Stellen wir uns vor, ein wunderschöner Tag. Es ist vielleicht so 6:30. Langsam wird's warm und ich sehe den Weg vor mir und der passt mir gerade nicht. Muss ich mich denn beim Wandern an die ausgewiesenen Wege halten oder kann ich sagen, die Natur ist so schön, ich gehe jetzt mal einfach rauf?
Also querfeldein laufen ist eigentlich keine so gute Idee, denn die Wege sind ausgewiesen und wenn viele Leute unterwegs sind, es werden einfach die Tiere und Pflanzen, ja, sag ich mal, kaputt getrampelt. Also da sollte man wirklich drauf achten, auf den Wegen zu bleiben, die ausgewählten oder die vorgegebenen Routen zu verfolgen, um einfach die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Denn die Alpen, da leben viele Spezialisten, gerade in, ich sag mal, Bereichen, wo eben nicht viele Menschen hinkommen, können sich auch in Tier- und Pflanzenarten ansiedeln, die eben woanders nicht mehr leben können und die eben ihre ganz speziellen Bedürfnisse haben. Also zum Beispiel am Felsen wachsen ganz besondere Pflanzen. Und wenn ich da natürlich meinen Weg mir selber suche und ich sag's jetzt mal durchtrampel, haben die auch irgendwann keine Chancen mehr.
Wie schaut's denn überhaupt aus, auch wenn ich jetzt mitten reingehe und ich drehe da was los und das Wasser fließt auf einmal anders hier als Geografin? Was kann das für Folgen haben?
Ja, Sie haben es jetzt gesagt, Wasser fließt woanders, Erosion. Also wenn ich jetzt wirklich große Wassermengen habe, die zerstören einfach den Boden auch. Es bilden sich Erosionsrinnen, es wird Material abgetragen, es fließt weiter nach unten und kann mir eben dann auch zum Beispiel meine vorhandenen Wege zerstören.
Ärgert Sie das, wenn Sie das sehen in den Bergen?
Definitiv. Wenn man dann die Leute irgendwo wirklich querfeldein durch die Gegend laufen sieht und man weiß, da sind irgendwelche geschützten Pflanzen, das, ja, ist nicht schön.
Also ich halte mich an die ausgewiesenen Wege in den Bergen. Ganz wichtig, weil ich zerstöre Flora, Fauna, Wege. Und das hat alles keine guten Auswirkungen. Beim Klettern. Sie haben ja schon vorher angesprochen, das Kletterseil, die Kletterausrüstung. Wenn ich da jetzt irgendwo einen schönen Felsen sehe, kann ich da sagen, nehme ich?
Auch da sollte man sich vorher informieren. Es gibt viele Wanderführer, es gibt die DAV Felsinfo, wo ich einfach schauen kann, wo gibt es denn ausgewiesene Kletterrouten? Wo gibt es vielleicht auch gerade örtliche, zeitliche Sperrungen? Gerade an den Felsen sind auch viele Spezialisten eben angesiedelt. Der Uhu, der Wanderfalke oder andere Felsbrüter, die da vielleicht genau jetzt brüten. Und wenn ich da jetzt klettern würde, würde ich die einfach in ihrer Brut stören. Und genau, der Nachwuchs wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so überlebensfähig, wenn Mama und Papa plötzlich wegfliegen, weil ein Kletterer kommt.
Ist es eigentlich richtiggehend verboten oder ist es was, was man nicht machen sollte?
Es gibt wirklich auch Felssperrungen und da ist es dann auch verboten, zu bestimmten Zeiten klettern zu gehen.
Also auch daran halten. Ganz wichtig, vom Klettern zum Radeln, auch das kann man so machen, dass es nicht so ganz besonders umweltschonend ist. Was muss ich denn beim Radeln beachten?
Auch da natürlich schauen, was sind ausgewiesene Radelwege. Es gibt in den Bergen wirklich ausgewiesene Radelwege. Es gibt Wege, so Shared Trails, wo also Radler und Fußgänger unterwegs sind. Da erstmal schauen, auf welchem Weg bin ich denn unterwegs und vielleicht mit meinem Radl dann nicht den normalen Wanderweg nehmen. Erstens, weil natürlich auch Fußgänger, Wanderer unterwegs sind und zum anderen, weil da die Natur eventuell auch ein bisschen empfindlicher noch sein kann, weil wenn ich mit dem Radl irgendwo runterbretter, ist das natürlich eine ganz andere Belastung für den Boden. Und dann auch wirklich darauf achten, ja, wo fahre ich und ich sag mal auch so zu fahren, dass der Boden nicht kaputt geht. Also wenn ich jetzt fahre...
Wie fährt man denn, dass der Boden nicht kaputt geht?
Genau, zum Beispiel, wenn ich bremse. So zu bremsen, dass eben nicht die Reifen blockieren und ich das ganze Material am Boden abtrage, sondern einfach vorausschauend fahren, rechtzeitig bremsen, langsam runterbremsen, um eben nicht eine Erosion zu begünstigen.
Oft ist ja sowohl beim Wandern als auch beim Klettern noch bei den Radlern irgendwie die Einsicht besonders groß. Würden Sie da jemanden ansprechen und sagen, oh, das könnte man jetzt besser machen oder hält man sich da lieber zurück, weil sonst ist man so ein bisschen der Klugscheiße?
Doch, also da würde ich schon die Leute auch mal drauf ansprechen, so jetzt vielleicht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber einfach mal drauf hinweisen, so ein, schau doch mal, wenn du jetzt so da mit deinem Radl runterfährst oder schau mal, du hast da jetzt gerade eine Pflanze zertrampelt, muss das denn jetzt sein? Viele Leute wissen vielleicht auch gar nicht, dass das jetzt eine besondere Pflanze ist, weil sie gar kein Auge dafür haben. Gehen also wandern, sehen die schönen Berge, aber was auf dem Boden ist, entgeht dann auch vielen.
Also so mal vorsichtig ansprechen.
Genau, mal vorsichtig ansprechen.
Das ist drin, aber kein erhobener Zeigefinger. Das kann dann zu viel Unmut führen.
Richtig, genau. Da muss man schon vorsichtig sein, dass es eben nicht zu viel Unmut führt, aber eben trotzdem schon darauf hinweisen.
Es sind ja in den Bergen immer mehr E-Bikes und mehr E-Mountainbikes unterwegs. Müssen die so auf was Besonderes noch achten?
Also da ist eher so, dass man einfach schauen sollte, wie gut kann ich mit so einem E-Bike, E-Mountainbike überhaupt umgehen? Also wenn ich jetzt noch nie in meinem Leben eine Mountainbike-Tour gemacht habe, dann jetzt ein EMTB habe und irgendwo den Berg hochkommen, weil vorher hat es meine Kondition nicht zugelassen, jetzt mit Motor komme ich irgendwo hoch, ist die Frage, komme ich da auch wieder runter? Und kann ich da auch so runterfahren, dass erstens mir nichts passiert, dass andere nichts passiert und dass ich eben auch die Natur nicht kaputt mache? Also da lieber vorher mal einfach einen Mountainbike-Kurs besuchen, sich irgendwie schulen lassen, dass man dann auch wirklich sicher unterwegs ist.
Was ist denn die große Schwierigkeit beim Runterkommen? Das Gewicht? Oder?
Zum einen das Gewicht und diese Radl wären natürlich schnell. Und wenn ich in meinem Leben noch keinen Mountainbike-Trail runtergefahren bin, weil ich es vorher gar nicht konnte, weil ich also zum Beispiel ein Radl ohne Antrieb, damit hätte ich es überhaupt nicht auf den Berg geschafft. Und wenn ich jetzt dann eben mit Antrieb oben bin und noch nie runtergefahren bin, ja, einfach die entsprechende Technik, wann muss ich bremsen, wie muss ich bremsen, dass man auch so ein Gespür dafür kriegt, wie ist der Weg, wo sind jetzt die Wurzeln, wo muss ich rechtzeitig eben umfahren, abbremsen und so weiter, um eben ja mich nicht zu verletzen, andere zu verletzen oder eben auch dann eben nicht die Natur zu zerstören.
Wenn wir es jetzt geschafft haben, dass wir oben sind, jetzt auf dem Gipfel, oder es muss ja auch nicht immer der Gipfel sein, es kann ja auch irgendwie mal eine schöne Wiese sein oder eine schöne Brotzeitstelle. Und jetzt sage ich, okay, jetzt ist es soweit, ich kann Brotzeit machen. Wie vermeide ich Müll beim Brotzeit machen? Und genau, was mache ich mit dem Müll, der dann doch irgendwie noch überbleibt?
Genau, also wie vermeide ich Müll? Schon mal beim Einkaufen. Einfach zu schauen, müssen es wirklich die verpackten Lebensmittel sein? Es gibt unverpackt Läden. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie zum Metzger an die Käsetheke gehe, meine eigene Dose mitbringe, da schon mal den Müll gar nicht mit einkaufe. Und dann auch, wenn ich meine Brotzeit zu Hause einpacke, also ab in die Brotdose. Es muss nicht alles in Alufolie oder Frischhaltefolie eingewickelt werden. Lieber eine Brotdose verwenden, die ich eben auch wiederverwenden kann oder wem das zu schwer ist. Es gibt Bienenwachstücher, es gibt wiederverwendbare Brotzeitbeutel. Also, dass ich erstens mal gar keinen Müll mit auf den Berg nehme. Und wenn ich ihn dann doch mit hochgenommen habe, natürlich wieder mit ins Tal nehmen. Also mal eine kleine Mülltüte einpacken. Ich sag mal, der Schokoriegel, der Müsliriegel, die mache ich jetzt auch nicht selber. Da ist einfach das Papier hinterher ab in meine Mülltüte und dann entsorge ich das zu Hause entsprechend wieder im gelben Sack.
Das ist ja etwas, wo ich zugeben muss, das ärgert mich dann schon immer wieder, wenn man dann so schaut links oder rechts und es liegen irgendwelche Weißblechdosen da oder irgendwelche Papier von irgendwelchen Riegeln. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt keine öffentlichen Abfalleimer auf den Berg. Man muss es einfach wieder mitnehmen.
Richtig, genau. Denn die Frage ist auch, selbst wenn ich da jetzt Mülleimer hätte, wer würde sie denn ausleeren? Also das ist ja auch logistisch super aufwendig. Deswegen gibt es die auch nicht. Und es ist einfach die Natur, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Da gibt es nicht viel Infrastruktur. Und dann ist es ganz klar, mein Müll nehme ich wieder mit ins Tal.
Und dann schaut es auch schöner aus für alle anderen. Wenn ich jetzt auf eine Hütte gehen möchte, entweder um was zu essen oder um zu übernachten oder einfach mal Pause zu machen, wie viel Komfort darf ich denn auf einer Hütte erwarten?
Also ganz klar, eine Alpenvereinshütte ist kein Luxushotel. Das sind primär erstmal Schutzhütten, die einen gewissen Komfort bieten und ich sag mal im Notfall ein Dach bieten, wo ich im Trockenen übernachten kann. Also da darf man nicht zu viel erwarten, je nachdem natürlich, wo die gelegen sind. Gibt es ein bisschen mehr, ich sag's jetzt mal Luxus oder ein bisschen weniger Luxus
zum Beispiel. Fließendes Wasser.
Richtig, genau, fließendes Wasser haben sie eigentlich alle. Aber auch da, manchmal im Sommer, wenn wirklich Trockenheit herrscht, dann ist auch Wassermangel auf den Hütten. Also da muss man auch dran denken. Oder es gibt eben wenig Energie, wenig Strom auf der Hütte.
Und damit muss ich einfach zurechtkommen. Mehr darf ich da einfach auch mal nicht erwarten.
Richtig, genau. Man muss es einfach wissen. Es ist kein Luxushotel, es ist eine Hütte. Da gibt es, wenn ich übernachten möchte, teilweise gibt es 2 Bettzimmer, mehr Bettzimmer. Und manche Hütten haben auch wirklich nur Matratzenlager, wo dann auch mal 10, 12, 15 Leute in einem Matratzenlager übernachten.
Und dann nehme ich dann meinen Hüttenschlafsack mit und gut ist es.
Richtig, genau. Hüttenschlafsack einpacken und... Genau.
Von mir selber gesehen, also wie verhalte ich mich denn auf so einer Hütte möglichst umweltschonend? Was kann ich denn dazu beitragen?
Also auch da schauen, einfach Ressourcen zu sparen. Zum Beispiel, wenn ich die Waschräume benutze, schauen, dass der Wasserhahn hinterher wieder ausgedreht ist. Oder wenn ich sehe, oh, der Wasserhahn tropft, einfach beim Hüttenwirt Bescheid sagen, dass da eben was gemacht werden kann und diese wertvolle Ressource Wasser nicht irgendwie verloren geht. Genauso Licht ausschalten, wenn ich irgendwo aus einem Raum rausgehe. An manchen Stellen gibt es Bewegungsmelder, aber nicht überall in den Schlafräumen, und dann einfach Licht aus.
Also es sind so kleine Dinge, wo ich einfach so ein bisschen mitmachen kann, damit ich einfach sage, ja, ich trage dazu bei, dass so wenig Ressourcen wie möglich verbraucht werden.
Genau. Das andere Thema ist zum Beispiel auch Strom. Ich muss mein Handy nicht auf der Hütte aufladen. Oftmals gibt es gar keine öffentlich zugänglichen Steckdosen, sondern wenn ich auf einer Hütte übernachte, einfach mal mein Handy im Tal aufladen, Powerbank mitnehmen und nicht erwarten, dass ich da oben mein Handy, die Bluetooth-Lautsprecher, die Drohne und die Kamera und was weiß ich was, was man noch alles dabei hat, wieder aufladen kann, sondern einfach Energie sparen und genau, das also, eben alles im Tal machen.
Guter Tipp, man darf sich nicht darauf verlassen, dass auf den Hütten, auch wenn sie wirklich so ausschauen, ne, wie ein ganzes Haus, es ist ja keine baufällige Hütte, wenn sie ausschauen wie ein großes, komfortables Haus, bitte mit dem Strom ein bisschen aufpassen. Wie Sie gesagt haben, oft gibt es ja auch gar keine öffentlich zugängliche Steckdose. So, jetzt gehe ich wieder runter vom Berg. Wie schaut's denn aus jetzt? Wie vermeide ich denn jetzt zum Beispiel diesen wahnsinnigen Rückfahrtsstau? Soll ich vor Ort noch was essen, zu Abend essen? Vielleicht noch ein bisschen in dem Ort bleiben?
Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt doch im Auto eingereist bin, natürlich in Fahrgemeinschaft. Ich muss mich nicht Samstagnachmittag um 16 Uhr in den Megastau auf der 8, auf der 95 reinstellen, sondern ich bleibe einfach noch ein bisschen vor Ort. Auch da ist es so, gerade wenn ich als Tagestourist irgendwo hinkomme, ich gehe auf den Berg, fahre wieder ab und was haben die von mir? Mein Auto steht rum, ich verursache Stau und ansonsten haben die Menschen vor Ort eigentlich gar nichts von mir. Von daher ist es auch immer gut, ich bleibe dann doch noch da, ich gehe irgendwo in die örtliche Wirtschaft zum Abendessen, lass da auch einfach noch ein bisschen Geld zurück.
Einfach damit die auch noch was davon haben, außer meinen Abgasen.
Richtig, genau, dass da auch, ich sag mal, wirtschaftlich ein bisschen was bei rüberkommt.
Ja, und das wäre ja auch ein schöner Abschluss und man kriegt auch mal ein bisschen was vom Ort hin mit. Man ist nicht so hin, rauf, runter und dann...
Richtig, genau. Gerade wenn ich dann abends ein bisschen länger bleibe, wenn dann die, ich sag's jetzt mal, Bergwandermassen wieder abgereist sind, hat man noch was von dem kleinen, schönen, idyllischen Ort.
Und wie wir vorhin gesagt haben, man kann ja sogar übernachten und dann gleich noch eine Tour machen, dann spart man sich eine An- und Abreise auch.
Richtig, genau. Und wenn ich dann doch mit dem Zug unterwegs bin, auch da kann ich abends, wenn ich etwas später fahre, vielleicht die ganz vollen Züge meiden, mich entspannt reinsetzen, das Feierabendbierchen trinken, die Landschaft genießen, nochmal die Tour Revue passieren lassen, mich daran freuen, was für einen schönen Tag ich hatte.
Aber aufpassen, dass man nicht den letzten Bus oder den letzten Zug, also oft sind es ja die Zubringer, dann verpasst hat.
Richtig, genau. Das bedarf einfach der gewissen Planung und auch mal ein bisschen Flexibilität, wenn man vormorgens schon feststellt, oh, ich komme nicht mehr ganz dahin, wo ich hin will oder es wird dann mit dem letzten Bus ein bisschen eng. Dann lieber einfach mal vorher schon umplanen, sodass man dann eben auch noch gut zurückkommt.
Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, Sie sind ja selber Geografin beim Alpenverein auch. Haben Sie noch so einen speziellen Tipp für uns? Was können wir denn noch beachten? Was liegt Ihnen denn besonders am Herzen?
Also mein, ich sag mal Steckenpferd, mein besonderes Thema ist die Mobilität und da eben wirklich das Thema Anreise, sich zu überlegen, wann fahre ich wohin, möglichst mit Bus und Bahn ganz entspannt anreisen und dann wirklich den Tag in den Bergen genießen. Also nicht dieses Hochhetzen, Runterhetzen, sondern einfach mal die Schönheit der Berge, die Landschaft genießen und sich an den Tieren, an den Pflanzen freuen.
Das war das Verbrauchermagazin. Wie komme ich möglichst nachhaltig in die Berge? Mit Dr. Julia Käs vom Deutschen Alpenverein. Vielen Dank, Frau Käs.
Vielen Dank auch.
Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.